Hey, this is Brian Kibler, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica Folge 294. Heute mit dem Grande Finale zur Preview Season von Final Fantasy. Wir besprechen die besten Reprints aus Through the Ages, dem Mainset und Commander, dann unsere Top 6 Karten aus Final Fantasy und zu guter Letzt besprechen wir nochmal Mark Rosewaters Artikeln zu oder Selbsttest, welcher Magic the Gathering Spieler oder Spielerin du denn sein könntest oder welche Kategorie du fallen könntest. Zu guter Letzt Ask Us Anything, aber zuerst, hi Mark, wie geht's dir?
Hi, soweit ganz gut. Bin aufs Wochenende gespannt. Ich freue mich aufs Wochenende.
Ja,
ich bin auch. Und ja, dementsprechend, ich bin gehypt. Wetter ist ein bisschen traurig, aber ansonsten, ich freue mich auf die Themen. Ich habe richtig Bock drauf.
Ja, ich mich auch. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber ich denke mal, zum Wochenende sollte es wieder besser sein. Wer nicht weiß, wovon wir reden, es sind die es ist das Event in Neumünster, das E-Sports-Event, wo Keep7 dabei sein wird, wo wir ein bisschen was vor Ort eben machen dürfen. Das Ganze ist komplett frei, also ohne Eintritt. Am besten einfach mal bei Keep7 auf der Webseite nachschauen. Holstenhallen ist der Standort in eben Neumünster, Justus von Lieblichstraße 2-4. Schaut gerne vorbei und sagt gerne Hi. Wenn es da nicht klappt, eine Woche später auf der Dokomi habt ihr nochmal die Gelegenheit, uns da anzutreffen. Ich werde am Ursatzstand ein bisschen rumstehen. Du wirst dir die Messe allgemein so ein bisschen anschauen.
Genau.
Und wenn es auch da nicht klappt, im Juli habt ihr nochmal die Gelegenheit. Beim Command-Fest in Bonn, 11.7. bis 13.7. Werde ich da sein. Du wirst wahrscheinlich am Sonntag dabei sein.
Genau.
Und dementsprechend kommt vorbei. Oder wenn ihr noch nicht da seid, schaut, ob es was für euch ist. Aber damit vorweg würde ich sagen, springen wir mal noch nicht ins erste Thema.
Zu unserem Sponsor,
und zwar Holy Energy. Holy, fabelhafte Getränke, einmal yes. Eistee, einmal natürlich Energy-Drinks, einmal natürlich Milchshake und Hydration-Drinks, ist ein Getränkepulver. Das heißt, ihr mischt das mit Wasser in euren Shaker oder in euer Glas, je nachdem, was ihr gerade zur Hand habt. Rührt das um, ihr habt fabelhafte Getränke, die deutlich gesünder sind, als das, was ihr im Supermarkt zu bekommen. Wir trinken das schon echt ewig mittlerweile, also schon mehrere Jahre.
Sind wir da schon länger mit dabei. Und man muss jetzt auch dabei sagen, es gibt ja zwei neue Hydrations vor.
Yes.
Also die Guave und die Watermelon. Ich weiß nicht, ob du die schon probiert hast. Ich muss sagen, die Watermelon, ich bin da nicht ganz so Fan von, ehrlich gesagt. Aber ich kenne eine Menge Leute, die mir die aus der Hand gerissen haben und gesagt haben, wenn du die nicht trinkst, dann nehme ich die. Und die Guave fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Weil ich mag die Hydrations tatsächlich auch sehr, sehr.
Ja, definitiv. Also Hydration ist perfekt, wenn man viel draußen rumläuft. Energy, so ein bisschen mehr, wenn man die Nacht durchmachen möchte. Und Eistee einfach mal so zwischendrin. Jetzt gerade wird es auch wieder wärmer. Schön ein paar Eiswürfel rein in die Getränke und habt einen Hammerzeit auf jeden Fall. Und wenn ihr uns dabei supporten möchtet, schaut gerne vorbei bei weareholy.com/radioravnica und spart etwas Geld auf eure Holy-Produkte mit den Codes Ravnica10 10% oder Ravnica5 5€ auf euren Ersteinkauf. Ihr unterstützt uns aber eben indirekt, ihr kauft ein, wir bekommen einen Teil davon eben auf unser Konto gut geschrieben und so können wir uns den Podcast hier ganz angenehm finanzieren.
Yes.
Jetzt aber. Springen wir ins erste Thema, und zwar die Final Fantasy Reprints. Da natürlich ganz vorneweg, wir haben in unserem Collecting-Video zu Final Fantasy schon erwähnt, dass es Through the Ages geben wird. Was verbirgt sich denn dahinter?
Through the Ages ist eine Art Reprint-Slot, kann man so sagen, tatsächlich, den wir in den Boostern begegnen. Sowohl in den normalen Play-Boostern, wie auch tatsächlich in den Collector-Boostern. Also das ist schon eigentlich ganz cool.
Ja.
Und in diesem Slot sind tatsächlich Reprints von alten Karten mit original Final Fantasy Artworks.
Ja.
Das bedeutet, wir haben halt irgendwelche Final Fantasy 2, 3, 4 Artworks und haben darauf dann halt Magic-Karten, die halt dann einen Reprint bekommen.
Genau, und das Artwork ist ikonische Charaktere und bestehendes Artwork aus den Spielen, aus den Artbooks von Final Fantasy, die es da gibt. Wir hatten damals schon gesagt, es ist ein bisschen Hit und Miss, wie wir sie persönlich finden. Natürlich ist es ein nettes obendrauf, gerade mit so Reprints wie zum Beispiel Raghavan Nimble Pilferer, ist hier in dem Fall The Dane Tribal, aber ist immer noch dieselbe Kreatur, dieselbe Karte. Sie hat nur ein anderes Artwork. Aber man muss sagen, es ist schon mal ganz gut, dass es ein Reprint geben wird. Und das ist das so ein bisschen, worauf wir hier eingehen wollen. Karten, die sehr teuer sind, die hoffentlich, fingers crossed, und wenn alles gut geht, ein bisschen im Preis fallen durch eben diese Reprints. Aber das sind nicht die einzigen Arten von Reprints. Denn wir haben schon in unserem Commander-Review gesagt, da sind natürlich auch alte Karten drin. Damning Verdict zum Beispiel, ein 5-Mana-Sorcery-Boardwipe, der destroy all creatures with no counters on them. Was natürlich super ist, das ist in dem Tidus Counter-Blitz-Deck, was sehr viel mit, eben mit 1-1-Counters arbeitet. Sehr beliebt natürlich, weil 1-1-Counters sind eben sehr beliebt. Und da ist das eben ein sehr gutes Reprint. Aber auch darüber hinaus, wir haben auch Reprints im Main-Set mit einem sehr berühmten 2-Mana schwarzen Kreatur. Welche ist das denn?
Yes. Dark Confident. Yes. Das war eine der ersten Karten, die wir tatsächlich irgendwie sehen durften tatsächlich. Und der erste Reprint, den wir gesehen haben. Und die Leute sind ein bisschen gehypt darauf, habe ich gehört. Zumindest für Pioneer. weil er jetzt natürlich dadurch auch Pioneer legal ist. Im Gegensatz zu den anderen Reprints, die wir bisher besprochen haben. Also weder die Through the Ages noch die Sachen aus dem Commander-Deck sind Pioneer legal, es sei denn, sie waren schon vorher Pioneer legal, dann sind sie immer noch Pioneer legal, aber es sind keine neuen Pioneer Legalitäten dabei gekommen. Bei Dark Confident ist es jetzt was anderes.
Genau, und ihr kennt es halt am Set-Symbol, beim Dark Confident habt ihr das typische FF und das Diamantensymbol oder das Gem-Symbol, was eben für das Main-Set steht. Das heißt, diese Karte wird dann eben standardlegal sein. Die anderen mit dem Chocobo oder die ganz fetziges Artwork haben, die sind tatsächlich nicht oder die ändern die Legalität nicht. Hast du denn von den Reprints was dir besonders ins Auge gestochen ist, wo du sagst, okay, da kann ich es kaum drauf erwarten, entweder diese Final Fantasy-Version zu catchen oder halt jetzt, wenn der Preis ein bisschen gesunken ist, da zuzuschlagen?
Ich bin ja nicht so jemand, der dann tatsächlich drauf wartet, sondern ich hole mir den Kram dann halt, wenn ich ihn spielen möchte. Aber
was sein muss, muss sein, ne?
Genau, aber ich habe halt so Sachen wie den Stitcher Supplier und das Snuff Out, was einfach der Stitcher Supplier mit so einem Todestod zum Tod ähnlichen Artwork, richtig, richtig cool, passt sehr cool zur Karte. Und natürlich halt auch die Snuff Out, weil sie eine wunderschöne Karte ist. Und die beiden Sachen, das sind für mich so zwei Sachen, wo ich sage, da möchte ich hin, da sehe ich mich.
Ja, ich glaube, ähnlich sehe ich das auch mit den Reprints. Also wir haben natürlich hochvaluable Karten. Also wir haben zum Beispiel auch Urza Lord High Artificer als Terra Branford. Ist wieder so eine Character-Sketch-Karte ohne Hintergrund und man kann das Artwork so, ne, ist Geschmackssache definitiv. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, das wird eine sehr hochgefragte Version von Urza eben sein, weil Urza ist ein sehr beliebter Mono-Blue-Commander und da macht das schon Sinn. Wir haben auch von den Partner-Commandern ein paar Reprints bekommen, unter anderem Thymna the Weaver und Thrasos Triton Hero, jeweils als Cecil Harvey Krasius oder Tidus Sang Nakant Faith. Und das ist natürlich dann auch immer krass, dass du dann halt diese, die sind ja auch sehr beliebt halt gerade in CDH, diese Partner-Commander. Und da halt eine Version zu haben, die dann so Universe Beyond ist, die so Full Art ist, im Falle von Tidus tatsächlich gefühlt ein bisschen zu fullartig. Irgendwie fehlt mir da so eine Textbox, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Aber da gibt's, glaube ich, schon ein paar ganz nette Bling-Out-Geschichten. Aber
wenn man die Sachen mag.
Genau, wenn man die Sachen mag, natürlich. Ne?
Also gerade von denen ist es halt, es gibt eine, die ich mir holen werde, einfach nur, weil Yuna und Tidus drauf sind. Aber ansonsten werde ich von denen tatsächlich einfach die Finger lassen, weil ich sie nicht so hübsch finde, bin ich immer ehrlich.
Das ist halt auch noch Geschmackssache. Ne?
Ich bin einfach nicht warm geworden damit. Aber also hier Light Up the Stage ist halt so. Das ist nicht mit Yuna und Tidus, das ist aus Final Fantasy VIII, aber es ist eine sehr coole Szene, so ist es richtig, das muss ich richtig sagen. denn wir haben festgestellt, bei Final Fantasy sind die Geister die Leute, die es mögen, ganz, ganz hart hinterher. Was ich meinte, ist das Lucas Stadium. Das will ich halt haben, das Strixhaven Stadium. Das muss ich mir auf jeden Fall holen. Aber ansonsten ist es halt, sind nett gemachte Sachen für Fans, für Hardcore-Fans. Ich finde die Commander-Reprints tatsächlich noch am relevantesten, weil sie halt da eben normales, also natürlich ein Universe-Beyond-Rahmen, aber normale Magic-ifizierte Versionen der Karten einfach haben, die ich sehr, sehr, sehr cool finde. Und da gibt's einige Sachen, auch zum Beispiel das Farewell oder so. Ja. Da werde ich mir noch eine zweite Version von holen, werde mir in meinen Bilderrahmen packen, weil ich die so hübsch finde und so ikonisch für mich auch einfach ist. Und ja, das wird so ein bisschen Ja. So ein paar Sachen werde ich mir da noch raussuchen, aber alleine wegen den Artworks.
Ja, ich glaube auch, wenn man länger auf eine Archaeomancer's Map gewartet hat, auf ein Farewell oder was war das? Clever Concealment, glaube ich, ne? Ja, oh, genau. Ja. Das, da halt natürlich ein bisschen die Chance, dass da jetzt halt, wenn die Decks droppen und wenn so ein bisschen mehr in Umlauf kommt, dass man da eben noch mal ein bisschen einen guten Deal abgreifen kann.
Yes.
Bei mir wieder im Feld von Blinging Out, ich finde das Nature's Claim, aka Search for the Frozen Esper, sehr nice, weil es ist einfach straight up ein Screen Grab von Super Nintendo Final Fantasy VI. Was ich wild fand, das habe ich so irgendwie nicht erwartet bei den Through the Ages, aber gehört ja auch irgendwie zu offizielles Artwork auf einer Magic-Karte.
Ist aber, glaube ich, auch genauso im Booklet drin. Und dementsprechend ist es tatsächlich, also wenn, ich habe es extra nachgeguckt gehabt, ist es tatsächlich irgendwo im Booklet drin und dementsprechend ist es offiziell ein Artwork davon.
Ah, verstehe. Aber ja, auf jeden Fall so ein paar echt sehr nette Reprints, die wir hier drin haben. Im Endeffekt, diese Through-the-Ages-Geschichten, die können in Playboostern auftauchen, die sind aber höchstwahrscheinlich eher in Collector-Boostern häufiger aufzufinden. Dementsprechend, wenn ihr da auf eine gewisse Version oder wenn ihr beim Booster-Rippen, wenn ihr dann Produkte bekommen könnt, und das ist vielleicht noch ein ganz anderes Thema, was wir auch noch anschneiden können, dass halt Final Fantasy wirklich nicht so geläufig viel da ist, wie man es hätte erwarten können, für ein standardlegales Set, muss man ja auch noch dazu sagen. Aber da habt ihr natürlich in den Collector-Boostern deutlich mehr Optionen, was das angeht. Aber hast du dir produktseitig irgendwas vorbestellt? Jetzt außer natürlich das Yuna-Commander-Deck, wovon wir natürlich schon wissen. Aber hast du da schon dir irgendwas sichern können, oder?
Also ich habe drei Sets von den Collector-Commander-Decks plus eben die Commander-Deck noch einmal extra von Yuna und Titus. Und ansonsten ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass ich irgendwie so zwei wahrscheinlich Collector-Displays zugeschickt bekomme, die ich aufmache und danach zurückschicke. Aber jetzt so richtig crazy da irgendwie was geholt oder sonst was. Das war mir alles zu schnell zu teuer, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich irgendwann einen Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr bereit bin, das Geld dafür zu bezahlen, dass es einfach so teuer ist. Ich meine, die Collector-Displays sind unglaublich teuer geworden. Also das ist ja nicht mehr von dieser Welt tatsächlich. Und ich sag mal so, wenn ihr einen Display aktuell haben wollt, in Deutsch kostet das Ding 600 Euro.
Was ich,
das geht gar nicht.
Also in keiner Welt kann sich das auch lohnen, oder? Also es ist halt auch, die Karten sind halt größtenteils standardlegale Karten. Natürlich sind ein paar Commander-Karten drin und Through the Ages-Geschichten und wahrscheinlich reicht es da schon, 1, 2, 3 zu hitten oder so, um sein Geld irgendwie da rauszuhaben, je nachdem.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Es kommt halt darauf an, wie rar die dann wirklich sein werden. Also wir hoffen natürlich, dass die Dinger eher droppen, mit je mehr quasi in Umlauf kommt. Aber wir wissen natürlich auch von sowas wie die Holiday Edition der Kenrith the Returned King in der alternativen Herr der Ringe Artwork, ist natürlich auch eher teurer geworden als halt ne das übliche Kenrith the Returned King. Ne? Yes. Deswegen so ein paar werden vielleicht doch mehr kosten, als man es irgendwie haben möchte. Aber ja, wie findest du diese Entwicklung allgemein, dass wir jetzt, also es ist ja so ein großkontroverser Schritt, jetzt von Universes Beyond in Magic, Standard Magic zu kommen. Und jetzt haben wir halt eben noch den Fall, dass wir darüber hinaus so eine gefühlte, dass es zu wenig Produkte gibt für alle Leute, die daran Interesse haben. Ist das gut, weil das macht das halt dann so halt interessant für Leute, oder ist es eher schlecht, weil niemand daran kommen kann?
Also tatsächlich teils. Erstens ist es gut für Leute, die irgendwie das Zeug kaufen und verkaufen wollen, weil sie jetzt endlich mal eine gute Marge dran haben. Weil das muss man ja auch dabei sagen, ich kenne die Preise, die Stores bezahlen, ich kenne die Preise, die wir dafür bezahlen. Und es gibt sehr viele Stores da draußen, die einfach für 1 Euro pro Display an Gewinn, was nicht viel ist, die Displays durchschieben. Und das hört halt langsam auf, dass halt die Stores wirklich merken, okay, wir haben gar nicht so viele Produkte. Wir können die nicht für 1 Euro das Stück durchschieben, sondern wir müssen 10 Euro pro Display machen, damit wir dieselbe Marge machen. Und das ist halt was, das merken die Spieler und Spielerinnen gerade an den Preisen. Aber es ist ja auch so, dass es ja das nicht das erste Mal ist, sondern man merkt tatsächlich, dass Wizard of the Coast die Printings einfach runtergeschraubt hat. Mhm. Wie schwer es teilweise immer noch ist, an Tarkir Dragonstorm Karten zu kommen, an Produkte von Tarkir Dragonstorm zu kommen, was ja einfach ein standardlegales Set ist.
Ja.
Versuch mal Foundation-Sachen zu finden. Das ist fast unmöglich. Unmöglich.
Keine mehr, ne?
Und genau, also Collector Booster auf der einen Seite, ja, das ist immer so ein One-Print-Time-and-Done und man merkt einfach, ja, sie haben es einmal gedruckt und jetzt ist es halt nicht mehr da, aber sie haben es halt weniger gedruckt, als es sein müsste.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es eben auch mit Boostern oder also mit stinknormalen Boostern oder Commander-Decks einfach genau dieselben Problematiken mittlerweile gibt, weil ich vermute mittlerweile, dass es hochcranken alleine auf 6 Standard-Sets pro Jahr. Nee, 8. 6? 8?
6 pro Jahr. Also wir haben, also dieses Jahr kommen 6 Standard-Sets raus. Natürlich, das Standard allgemein ist deutlich größer. Also mit,
genau.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob
aber dadurch hast du halt 30 viel mehr Prints. Sind, ne? Ja, genau. Aber dadurch hast du halt viel mehr Sachen, die du printen musst. Du hast gar nicht die Zeit, das nachzuprinten.
Ja.
Und das finde ich halt insane.
Ja, das halt auch, ne? Also irgendwann werden wir Reprints von den jüngsten oder von den ältesten Standardsets für Standard brauchen, weil die anscheinend kaum noch zu finden sind. Und ich finde das auch interessant. Wir driften ein bisschen von den Reprints an sich ab, aber ich glaube, das ergänzt das Vorgespräch zu Final Fantasy trotzdem ganz gut. Wir haben auch bei Lorcana jetzt eine große Ankündigung bekommen, mit, dass sie Rotation einführen, zum ersten Mal in der Lorcana-Geschichte. Magic geht mit der 3-Jahres-Rotation genau den anderen Weg. Und ich bin ein bisschen zwiegespalten, wer von beiden jetzt was falsch macht. Weil auf der einen Seite glaube ich schon, dass es bei Lorcana dazu führen wird, dass quasi, wenn jedes Jahr eine Rotation ist, dass jedes Jahr immer so ein gewisser Prozentsatz an Spieler abspringt, weil relevante Karten rausgehen. Da muss halt nur die Anzahl an Spielern, die neu dazukommen, müssen quasi mehr sein, als die abspringen. Und bei Standard ist, also bei Magic Standard finde ich 3 Jahre finde ich schon rough. Und wenn jetzt Universe Beyond Sets dazukommen, die vielleicht schwieriger ranzukommen werden, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Nicht nur, dass die Karten sehr lange im Standard bleiben werden, sondern dass sie überhaupt available sein werden für Standard.
Ja.
Und das ist momentan.
Weil das darf man nicht vergessen. Die zahlen ja die Lizenz pro Printrun. Das muss man ja auch dabei sagen. Nur weil die jetzt einmal geholt haben, heißt das ja nicht, dass sie die für ewig drucken können. Das Problem haben wir ja mit ganz vielen Sachen. Deshalb können wir ja nicht einfach so Herr-der-Ringe-Karten nachdrucken. Das geht nicht. Also zumindest nicht so generische Sachen wie Orcish Bowmaster, die man nachprinten könnte. Wizards Print. Aber ansonsten ist es halt so, dass es da wirklich auch Lizenzprobleme teilweise gibt mit Sachen, die man printen können sollte. Und die halt im Standard sind. Und das finde ich halt ganz, ganz schwierig. Lorcana, die Rotation, ist meiner Meinung nach viel zu früh ein absoluter Rotz. Normal sage ich Schmutz, aber Schmutz ist noch zu nett dafür gedacht. Und ich benehme mich hier schon mit meinen Worten, weil ich wirklich ein ganz großer Feind dieser Rotation innerhalb eines Spiels, das keine 2 Jahre, das gerade so 2 Jahre alt ist, einfach sehe. Bei Magic, muss ich sagen, finde ich die 3 Jahre auch einfach zu lang.
Ja.
Wir haben halt das Problem, wenn eine dominante Karte dabei ist oder eine dominante Set dabei ist, dann ist das zu lang. Und wenn ich etwas haben möchte, das die Standardspieler auffängt, dann pusht verdammt noch mal Pioneer.
Ja,
dann
jetzt mal
pusht
wieder in der
das
Zeit.
Format.
Ja.
Genau, dann pusht das Format, wo die Leute, die halt hinten runterfallen, weil halt die Shieldet aus dem Standard rausfliegt, dann sagt, hey, dann spielt eure Shieldet doch ein Pioneer. Hier könnt ihr das Deck immer noch spielen. Ihr müsst die Karte noch anpassen. Habt ihr sogar noch ein geileres Erlebnis. Statt dass man hingeht und sagt, ja, dann bleibt doch noch länger im Standard und so. Das macht keinen Sinn. Das ist, also beide machen es meiner Meinung nach falsch.
Ja, es ist halt schwierig, beide Seiten zu befriedigen. Ich glaube, dass mehr Formate haben und regelmäßig rotieren, ob jetzt jedes Jahr sein muss, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, irgendeine Art von Refreshing musst du halt haben.
Ja.
Aber dann musst du dich halt wirklich aktiv darum bemühen, dass du irgendeinen Ansatz hast, wie du vielleicht nicht alle Karten, die rausrotieren, komplett quasi an ACTA legst, sondern sie arbeiten vielleicht ja auch mit einer Art von Reprint-System, dass halt, dass die nächste Rotation quasi trotzdem die Staples aus den ersten Sets irgendwie hat.
Also das kommt bei Lorcana.
Ja.
Dazu kommt bei Lorcana, dass sie das zweite Format, so eine Art Legacy, eingeführt haben, mit eigener Bannedlist und eigenem nicht rotierendem Format. Das Problem ist halt, wenn das halt genauso sporadisch geupdatet wird, wie das, was jetzt gerade Wizard of the Coast mit allem außer Standard gerade macht und Commander, tut mir leid, Commander, dann ist das schlecht. Und da habe ich halt wirklich, Es ist bei beidem Sachen einfach nicht gut. Ich habe Angst davor, was jetzt mit so Sachen passiert, wenn so viel wenig Produkt einfach da ist. Und ja.
Genau. Deswegen so ein bisschen der Tipp auch an euch, wenn wir jetzt hier über Reprints reden und wenn wir auch später über die besten Karten des Sets unserer Meinung nach reden. Wenn ihr jetzt nicht wirklich gerade draftet oder vielleicht an einem Pre-Release teilnehmt von eurem Local Game Store, dann würde ich davon absehen, Sealed-Produkte zu kaufen, sondern eher sich auf die Singles zu stürzen. Weil ich habe das Gefühl, Sealed-Produkte werden zum einen rar sein, zum anderen sehr überteuert werden. Und in der Regel, selbst bei sowas wie Herr der Ringe, viele Karten, die jetzt nicht Orkish Bowmaster oder The One Ring sind, waren durchaus affordable aus dem Set zu kaufen. Ja. Deswegen schaut auf die Singles auf jeden Fall. Schaut euch die Entwicklung jetzt auch so vielleicht eine Woche oder zwei Wochen nach Release an, wie es dann halt eben mit den Preisen aussieht. Und geht nicht zu All-In auf Sealed-Produkte. Nee. Aber damit natürlich
normalerweise,
jetzt Was wolltest du noch sagen?
Ich wollte gerade sagen, normalerweise bin ich ja immer der Mensch, der sagt, okay, wenn ihr was haben wollt, wenn ihr Spezielles haben wollt, dann macht das schon. Aber wenn ihr einfach nur einen Eindruck von dem Set haben wollt, könnt ihr auch Sealed-Produkte kaufen. Ich bin ja immer noch Verfechter davon, dass Leute auch Sealed-Produkte kaufen. Ja. Weil wenn jeder Singles kauft, kauft niemand Booster.
Ja, ja.
Aber in diesem Fall stimme ich dir zu 100% zu. Bei Final Fantasy ist das einfach nicht gut. Es sei denn, ihr habt am Anfang sehr früh vorbestellt. Aber ansonsten macht es einfach nicht.
Ja, deswegen. Aber die Frage natürlich an euch. Wie seht ihr das mit Final Fantasy, mit den Preisen? Freut ihr euch auf die Reprints und habt vielleicht ein Auge auf das ein oder andere, ja, Schmuckstück für das Commander-Deck oder den ein oder anderen droppenden Preisen von den Commander-Decks vielleicht? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter, wie schon versprochen, mit den Top 6 Karten aus dem Final Fantasy Mainset. Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht alle Karten gesehen, aber es fehlen nur noch quasi den Rest vom Schützenfest. Also am 30. Mai kommen die letzten Previews auf der Wizards of the Coast Webseite. Und bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir alle gesehen, die von Leuten gepreviewt worden sind. Und deswegen fühlen wir uns schon mal wohl.
Wir haben, glaube ich, alle Rares und alle Mythics. Es sind wirklich nur noch Comes und Uncomes, soweit ich weiß.
Genau, und deswegen fühlen wir uns auf jeden Fall wohl, da so ein bisschen schon mal drüber zu sprechen. Wie ist dein Eindruck denn allgemein vom Set? Sind viele Karten dabei, die dir gefallen? Oder ist es dann doch eher, dass du viel suchen musst?
Ich mag die Commander-Decks. Und ich musste jetzt gerade eben echt suchen. Also wir haben natürlich schon über ein paar Karten schon ein bisschen geredet, die wir natürlich auch schon damit in die Evaluation reinnehmen, gerade als Honorable Mentions. Mhm. Ich habe tatsächlich vergessen, eine Karte reinzunehmen, zum Beispiel den Black Mage's Rod. Mhm. Einfach weil er ein Equipment ist, das halt den Gegner totschießen kann, wenn man mit einem Spellslinger unterwegs ist, mit Non-Creature Spells, fügt dem Gegner einen Schaden zu, kriegt ein Leben. Und das ist ganz geil, aber so richtig was, wo ich sage, boah, das ist absolut broken. Mhm. Haben wir bisher, und da haben wir jetzt halt schon so oft drüber geredet, dass ich sie halt auch nur als Honorable Mention reinnehmen konnte, war halt sowas wie wie heißt sie? Lightning? Und,
genau.
Weiß nicht. Das ist halt, wir können jetzt nicht 5 Podcasts hintereinander über Lightning reden, weil sie broken ist.
Ja.
Und dementsprechend haben wir uns ein bisschen noch umgeguckt, was es noch gibt. Haben natürlich aber trotzdem Honorable Mentions, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, wie du schon meintest, ein paar haben wir schon genannt. Das heißt, wir versuchen uns auch nicht zu sehr zu wiederholen. Das heißt, eventuell sind Karten dabei, die wir wie Lightning sehr gut finden, die jetzt aber nicht hier weiter auftauchen werden. Und ähnlich mit ein paar Honorable Mentions. Hier nochmal kurz erwähnt, Starting Town, was ein quasi City of Brass ist, was ungetappt reinkommt in den ersten 3 Zügen. Und danach halt eben für ein farbloses tappt, was City of Brass oder andere, sag ich mal, Pain Rainbow Lands nicht machen. Und halt für diese andere Seite tappt man es, zahlt ein Leben und fügt ein Mana eine beliebigen Farbe hinzu. Für Standard relevant, weil wir verlieren einen Großteil der Pain Lands, wir verlieren noch ein paar der Check Lands jetzt in der letzten Rotation oder in der nächsten Rotation. Für Pioneer immer spannend, mehr von dieser Sorte zu haben. Deswegen Starting Town ist, glaube ich, ein relativ sichere Geschichte, dass die irgendwo Play sehen wird, oder?
Ja, ich denke auch. Also das ist eine gute Karte in sehr vielen Formaten und ich glaube, die wird auf jeden Fall Play sehen.
Ich denke auch. Ansonsten, wir hatten schon ein bisschen über die Adventure-Lands geredet. Hier zum Beispiel jetzt genannt Lindblum Industrial Regency ist ein Land mit dem Untertypen Town, das getappt reinkommt und für ein rotes tappt. Also all diese Rare-Adventure-Lands kommen quasi getappt rein, tappen nur für ein Mana. Aber sie haben eine Instant oder eine Sorcery drauf. Wie zum Beispiel bei Lindblum ist es Mage Siege, was ein Instant ist für drei Mana. Create a 0/1 black wizard creature token with whenever you cast a non-creature spell, this token deals one damage to each opponent. Also ein bisschen wie der Black Mage's Rod, den du eben meintest. Er scheint da so ein Ding zu sein mit Schwarz, mit Spellslinger und du verlierst dabei Leben. Ist halt hier ganz nett, dass du halt einen 3-Mana-Token eben noch drauf machen kannst. Das könnte interessant sein für Creativity-Decks oder sonstige Sachen, die halt einen Token Instance Piece kreieren wollen, um dann eine Combo zu machen, aber auch einfach eine Kreatur zu bekommen plus ein Land kann man schon mal spielen, würde ich sagen. Und du hast dann noch aufgeschrieben, natürlich darf ein Charakter aus Final Fantasy nicht fehlen bei dir.
Genau, das ist bei mir Honorable Mention, weil ich sie natürlich immer auf Platz 1 stellen würde. Es ist Yuna, in diesem Fall jetzt die Mainset Yuna, weil wir nicht über die Commander Decks drüber geredet haben, sondern wir reden jetzt gerade, glaube ich, nur über Set Rares sozusagen.
Yes.
Und da ist Yuna Hope of Spira mit 5 Mana 3-5 und während unseres Zuges hat Yuna und Enchantment-Kreaturen Trample, Lifelink und Ward 2. Daraus kann man sehr coole Decks bauen. Enchantment-Creatures zu benutzen, um den Trample, Lifelink und Ward 2 zu geben, ist schon sehr, sehr mächtig einfach.
Ja.
Und zu Beginn des Endsteps kann man einen Enchantment aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Auch das sehr, sehr gut. Hat dann Finality-Counter, ist aber egal. Und
ich glaube, das
ist aber eine wundercoole Karte.
Ich glaube, es ist mehr Yuna Hope of Overlords, wenn man sich das Standard anschaut.
Yeah, yeah, yeah.
Da einfach die Overlords drauf zu spielen, den Ward zu geben,
Triple Lifelink. Das ist so gut. Ich bin da so drauf gespannt, was diese Overlords damit machen.
Deswegen, ich glaube schon, dass sie auch über deinem persönlichen Hype um Yuna, glaube ich, auch schon Play sehen wird. Wir haben noch einen sehr interessanten Cycle. Wir haben jetzt hier The Darkness Crystal, was aber eine Reihe von Artefakten ist, die es auch für alle Farben geben wird. Hier halt eben schwarz. Das ist 4 Mana, 2 generische und doppelschwarz für ein Legendary Artefakt mit dem Text Black Spells you cast cost one less to cast. Also ein bisschen wie die 2 Mana, wie heißen die, Diamonds?
Amulette, Diamonds, doch Diamonds.
Ja, auf jeden Fall diese 2-Mana-Artefakte, die auch Spells günstiger machen. Aber darüber hinaus, if a non-token creature an opponent controls would die, instead exile it, and you gain 2 life. Also ein Replacement-Effekt für sterbende gegnerische Kreaturen. Und für 6 Mana kann man ihn tappen und dann eine Kreaturenkarte exiled mit The Darkness Crystal aufs Battlefield zu bringen, unter deiner Kontrolle mit 2-1-1-Counter. Also wenn der liegt, werden deine Spells günstiger. Du kannst Kreaturen removen, die dann mit ihm geexiled werden. Für 6 Mana kannst du eine Kreatur davon wieder rausholen unter deiner Kontrolle mit 1-1-Countern. Ziemlich mächtig.
Genau, und das haben halt alle diese Kristalle. Es gibt für jede Farbe einen. Die machen immer denjenigen der Farbe günstiger und haben einen 6-Mana-Tap-Effekt, der halt noch mal irgendwas obendrauf macht. Und die sind tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Jetzt weniger für Pioneer oder Standard oder Legacy oder so. Mhm. Aber ich glaube, das werden tatsächlich Commander All-Stars, weil sie machen halt was Günstiges. Sie haben starke Passiven und haben dann noch geile aktive Fähigkeiten, die halt auch immer irgendwie auf ihre Passive sich hinaussetzen. Der Weiße verdoppelt zum Beispiel das Leben, das du bekommst, gibt aber für 6 Mana Lifelink Flying auf alle Kreaturen. Und so funktioniert das bei allem. Der Grüne verdoppelt Marken, beziehungsweise gibt eine Marke extra und distributiert Marken und so weiter und so fort. Und das ist halt schon, ich glaube, das ist ein sehr geiler Cycle für Commander-Spieler.
Absolut. Also ich finde auch, das bietet sich halt immer an. Ich meine, 4 Mana ist ein bisschen teuer, aber ich meine, im Endeffekt trotzdem, du machst halt dann nachwirkend halt noch Sachen günstiger und du kannst es halt noch nutzen. Also es ist Enabler, Utility und halt Finisher, wenn du so willst, halt alles in einem, je nachdem, wie du es halt eben nutzt. Und dann haben wir noch eine Karte, über die hat sich sehr viel Diskussion schon geschürt, und zwar Vivi Ornithyr. Was hat's denn damit auf sich?
Vivi Ornithyr ist tatsächlich einfach eine Karte, die jetzt schon für manche CDH-Spieler gebannt gehört, von dem, was ich bisher gehört habe, aus den CDH-Kreisen, in denen ich mich bewege. Vivi Ornithyr ist ein 3-Mana-0-3er, die man für 0 Mana aktivieren kann und eine Kombination aus blauem und rotem Mana bekommt, wobei das die Power dieser Kreatur ist. Und das kann man nur einmal machen pro Runde und nur in unserem Zug. Aber immer wenn wir einen Non-Creature-Spell spielen, legen wir eine +1/+1-Marke auf die und es fügt jedem Gegner einen Schaden zu. Das heißt, wir haben sie im Spiel, spielen so 2, 3, 4 Spells, dann hat sie schon auf einmal so 3 Marken, dann aktivieren wir ihre Fähigkeit oder seine Fähigkeit, ich weiß es gerade nicht, dann haben wir nochmal 3, 4 Spells und machen das nochmal. Das ist wirklich, es ist each opponent, es ist ein absoluter Win-Mana-Ramp plus, also mit Combo-Mana-Ramp, plus es ist ein Finisher in der Command-Zone für Spellslinger in Rot-Blau. Das ist ziemlich, ziemlich gut.
Ich glaube, das wäre extrem krass für so Storm-Geschichten, oder? Also ja, du willst ja viele Sachen casten, das heißt, relativ früh wird dann Vivi auch relativ groß. Und wenn dir dann der Saft ausgeht, Mana-mäßig, kannst du ihn dann immer aktivieren, so viel Mana machen, wie du brauchst und weitermachen. Plus es gibt Free-Spells, sowas wie Getaxian Probe oder sowas, wo du halt noch Leben zahlen kannst, um den Count hochzukriegen. Und ich glaube auch. Also, wenn man sich die allein durchliest.
Sind, also, das ist dumm, das Ding.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der vielleicht sogar interessant sein könnte für Standard und vielleicht auch Pioneer. Pioneer vielleicht eher weniger, aber Standard in Kombination
im
mit
Phoenix, natürlich.
Ja, stimmt.
Im
eigentlich
Phoenix.
Auch.
Also das ist ja, und das Bekloppte dabei ist ja, man bekommt X Mana in Blau oder Rot, wobei X die Power ist. Das ist aber nicht auf Instant or Sorcery Stone gemünzt, sondern es kann man für alles benutzen.
Für alles, ja. Für Phönixe
und das,
zum Beispiel.
Genau, für Phönixe zum Beispiel. Und ich glaube tatsächlich, dass die auch, also der, wie gesagt, ich finde die, und die ist noch, steht noch stärker, weil es mag, es, ich bin da, mich macht das Ding fertig.
Ich habe nur gerade überlegt, weil Phönix halt ein 3-Mana-Setup-Piece ist, glaube ich, schon dann heavy, so, aber im Endeffekt, allein mit Cory Steelcutter ist es ja krass. Also, der ist der, ne, das könnte ein Spell sein und sein Mana, was er halt mitbringt, kann halt noch dazugeben. Die Power kann sich ja auch erhöhen durch andere Sachen, wenn man ihm Prowess gibt oder einer Kreatur ihm auch mit Prowess gibt oder so, dann wird er ja doppelt gepumpt und keine Ahnung. Da gibt's, glaube ich, ganz viele spaßige Kombinationenmöglichkeiten, die wir da so haben können. Ja. Deswegen, aber ja, das soweit die Honorable Mentions. Über die Karten reden sehr viele, beziehungsweise sind Cycles, die sehr beliebt sind. Aber Marc, was ist deine erste Top-3-Karte aus dem Set?
Ich habe mir als erstes das Buster Sword rausgesucht. Tatsächlich.
Yes, das müssen wir unbedingt besprechen.
Buster Sword, einfach eine sehr bustete Karte. Nein, eine sehr lustige Karte, finde ich. Also sie ist nicht, ich finde sie nicht ultra broken oder so. Ich habe da auch schon Meinungen zugehört, wo ich mir gedacht habe, so, nee, sehe ich nicht. Aber tatsächlich ist es sehr gut. Es ist halt nicht Clouds Buster Sword. Das ist wichtig, weil Clouds Buster Sword ist innerhalb des Secret Layers. Das ist aber nur das Buster Sword. Das ist ein 3-Mana-Equipment, das +3/+2 gibt. Mhm. Und immer wenn die equippte Kreatur Schaden an den Spieler zufügt, ziehen wir eine Karte und dann können wir einen Zauber von unserer Hand spielen, der Mana-Value gleich oder weniger den Mana-Kosten, dem Damage hat, den wir gemacht haben, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Wichtig ist irgendeinen Spell. Das heißt, in dem Moment auch Creature-Spells und so weiter.
Naja. Das heißt, also wir haben ja so ein bisschen angeteased bekommen von dem Preview-Stream, dass der Cloud aus dem Main-Set, der 2-Mana-2-1, der dir ein Equipment raussucht, der, as long as Cloud is equipped, if an ability of Cloud or an ability or an equipment attached to it, that ability triggers an additional time. Das heißt, gehen wir mal den Flavor-Win durch. Cloud Midgar Mercenary, 2-Mana-2-1, kriegt das Buster Sword, kriegt dann noch +3/+2. Das heißt, der wäre eine 5-3. Sagen wir mal, er käme ungeblockt durch. Dann würdest du 2 Karten ziehen und könntest 2 Spells von deiner Hand casten, die 5 oder weniger kosten. Also, vorausgesetzt, dieses Traumszenario ohne irgendwie Removal, ohne Blocker oder sowas würde funktionieren, dann, glaube ich, könnte das Buster Sword schon echt einiges machen. Also, ich glaube, das Ceiling, wenn man über die Bewertung redet, ich glaube, was du damit erreichen kannst, kann sehr hoch sein. Im schlimmsten Fall ist es halt immer noch ein Sword of X und Y gefühlt, von den Abilities her. Und da war halt schon immer so, du kannst die Kreatur removen, die gibt keine Protection in irgendeiner Art und Weise. Es ist sehr langsam, also für 3 Mana das immer noch zu spielen und dann für 2 Mana equippen, das kannst du auch nicht in Turn 3 machen. Also ich sehe, was du meinst. Das ist so ein bisschen, schwierig ist.
Genau,
aber
es ist schwierig. Auf der anderen Seite ist es halt cool, weil man halt damit einfach auch die Timing Restrictions halt ein bisschen umgehen kann. Mhm. Weil es steht halt drauf, du castest diese Karte. Und das finde ich halt schon ganz cool. Und je nachdem, wie viel Damage man eben macht und dann den Trigger vielleicht verdoppelt durch Cloud oder ähnliches, kann man halt sehr, sehr, sehr cool einfach mit Damage interagieren und coole Sachen einfach hintereinander casten. Ja. Und es ist eine coole Karte, sie ist nicht super broken, absolut nicht. Sie hat ihre Schwächen, sie gibt keinen Trampel und sie gilt nur für Damage am Spieler und. Aber dabei muss man wirklich sagen, alles in allem ist es ein starkes Equipment und gerade im Commander, wenn man das irgendwie Turn 4 oder Turn 5 auf eine starke Kreatur legt und danach links oder rechts hauen geht und danach noch was Gratis oben drauf castet, das kann schon sehr, sehr, sehr stark sein.
Ja, ich meine, wenn du allein sowas hast wie Zygarde's Aid oder sowas, oder halt Captain America Commander Deck.
Ja.
Wieder lustiges Crossover mit Universen, aber ich meine, der würde geil. Das halt, du spielst es für 3, du equipst es sofort, du hast vielleicht sogar direkt Value dabei, kannst weitere Equipments casten. Also, das kann schon ganz gut snowboarden, glaube ich. Wobei halt, wie gesagt, im Competitive-Rahmen, wo du müsstest eine 2-Mana-Kreatur spielen, die das überlebt hat, und dann für 3 musst du sie irgendwie noch equippen. Also, vielleicht gibt's ja noch Spells, die da helfen könnten, aber ich verstehe, es ist limitiert, aber es ist trotzdem eine nicht schlechte Karte.
Yes.
Ich mache mal weiter mit meinem Drittplatzierten. Und es ist ein Kandidat, über den wir in dieser Preview-Season verdächtig wenig geredet haben. Und zwar Sephiroth, Fabled Soldier. Ist, glaube ich, eine Karte, die hat mir ganz am Anfang mal ein bisschen erwähnt, weil sie relativ früh gepreviewt worden ist. Aber sie hat tatsächlich so ein paar Möglichkeiten, tatsächlich auch relevant zu sein für manche Decks. Und zwar 3-Mana, 3-3 Legendary Creature, Human Avatar Soldier. Mit dem Text, when Sephiroth enters or attacks, you may sacrifice another creature if you do draw a card. Das ganze Ding wird so ein bisschen Sacrifice-basiert sein, denn sein zweiter Text sagt, whenever another creature dies, target opponent loses one life and you gain one life. If this is the fourth time this ability has resolved this turn, transform Sephiroth. Jetzt grundsätzlich, was auf der Rückseite ist, oder unabhängig davon, die Frontseite an sich ist schon ziemlich gut. Sie gibt dir eine Möglichkeit, eben zu sacrificen und dann eben eine Karte zu ziehen. Ich sehe das halt in Jund Sacrifice oder Rakdos Sacrifice Geschichten schon ziemlich krass. Einfach nur, weil das hier halt ein ganz guter Out ist. Du kannst die Katzen natürlich over and over sacrificen, die dann wieder zurückholen. Und halt dieser zweite Effekt, der ist natürlich ein bisschen limitierter, weil der zählt natürlich nur Kreaturen, die sterben, so nicht jetzt Artefakte wie das Food Token. Aber trotzdem ihn dann relativ früh zu flippen, in halt eben Sephiroth One Winged Angel, einen fliegenden 5-5er mit der Ability Supernova. As this creature transforms into Sephiroth One Winged Angel, you get an emblem with whenever a creature dies, target opponent loses one life and you gain one life. Also die Ability von der Vorderseite. Darüber hinaus, whenever Sephiroth attacks, you may sacrifice any number of other creatures if you do draw that many cards. Und das ist das, wo das von einem ganz guten Vorderseite in ziemlich insane Rückseite fliegt. Und ich habe das Gefühl, 4 Kreaturen sacrificen für ein Sacrifice-Deck sollte nicht so schwierig sein, oder?
Ich glaube tatsächlich schon, weil es halt in einem Zug passieren muss, dass du 4 Kreaturen loswerden musst und das halt möglichst früh, damit du halt den Damage bekommst. Das finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was halt cool ist, ist, wenn du ihn das zweite oder dritte Mal hinbekommst, dass er dann flippt.
Ja.
Weil das bedeutet halt, dass er halt das Emblem öfter gibt.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Und dann hat man ein richtig, richtig hartes Powerhouse da liegen. Aber ich finde ihn halt schwierig zu flippen, gerade wenn man halt 4 Kreaturen opfern muss. Mhm. Dann kommt man halt rein und dann hat man die Kreaturen geopfert und dann bekommt man erst das Emblem und dann muss man noch mehr Kreaturen opfern, um dann noch ein Value zu ziehen. Deswegen ist der bei mir nirgendwo aufgetaucht. Weil ja, ich glaube, er kann sehr, sehr mächtig sein, wenn er denn durchdreht. Ich glaube aber, dass ihn zu flippen ist halt sehr, sehr schwierig. Man bekommt natürlich hell over reward, wenn man es schafft. Aber ich glaube, ihn zu flippen ist gar nicht so einfach, wie man sich denkt.
Ich glaube, das Flippen, ich meine, das ist natürlich dann insane, wenn das klappt. Für mich ist der auf der Vorderseite so ein bisschen wie ein etwas schlechterer Mayhem Devil, der aber dir Sacrifice Outlets noch gibt. Also ein 3-Mana 3-3, der was tut, wenn du was sacrificest. Und du kannst relativ regelmäßig was sacrificen, allein wenn du halt mit ihm angreifst. Aber auch wie Mayhem Devil stirbt er natürlich und er zieht natürlich auch nicht alles sacrificed, sondern nur Kreaturen, die sterben. Also es ist auch da wieder so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die Ceilings bei vielen Karten sind sehr hoch. Aber im schlimmsten Fall spielst du ihn für 3 Mana, er stirbt sofort, aber dann hast du immerhin vielleicht eine Kreatur geopfert von dir und eine Karte gezogen. Also hast vielleicht so ein bisschen das ausgelevelt, plus hast noch ein bisschen Schaden gemacht. Und wenn du halt auch nur einmal flippst, dieses Emblem, das ist auf jeden Fall eine Clock, ob der Gegner will oder nicht, weil das kriegst du halt nicht mehr los. Aber ja, ich sehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber trotzdem, Sephiroth, wäre ich nicht zu traurig drumrum, ihn in meinem Booster vielleicht zu ziehen. Was sind deine nächste Karte?
Meine nächste Karte ist eine Ankam. Wir werden ja immer dafür geflamed, dass wir so viele Rares und Mythics reinpacken. Ich habe jetzt mal eine Ankam rausgesucht. Und zwar haben wir tatsächlich Stolen Uniform. Ein blaues Mana, Instant. Wir suchen eine Kreatur, die wir kontrollieren. Und irgendein Equipment. Ob wir das kontrollieren oder nicht, ist scheißegal. Dann bekommen wir die Kontrolle über dieses Equipment. Wenn wir die Kontrolle schon haben, dann fein. Ansonsten haben wir jetzt die Kontrolle über das Equipment. Dann attachen wir das zu einer Kreatur unserer Wahl. Wenn wir die Kontrolle über das Equipment in den Zug verlieren, dann wird es unattached.
Ja.
Und das ist crazy.
Yes, also im Endeffekt, ja.
Ja.
Also im Endeffekt ist die Idee so, genau, es ist eine Instant, die quasi den Gegner daran verhindern soll, mit seinem Cloud und dem Buster Sword bei dir reinzugreifen. Dann stattdessen kannst du vielleicht Blocker deklarieren, das Buster Sword klauen und dann quasi auch noch mehr Value davon haben. Aber was du suggeriert hast, ist ja, dass du es nicht nur auf eigene, also nicht nur auf fremde Equipments machst, sondern auch auf eigene, was unser Problem vom Buster Sword vielleicht lösen könnte.
Genau, erstens vom Buster Sword. Zweitens, wir besitzen ja in Final Fantasy 2 Colossal Hammer in 2 verschiedenen Artworks. Und mit Colossal Hammer haben wir hier eine ganz andere Art und Weise, Magic zu spielen. Weil dann können wir tatsächlich einfach mit einer fliegenden Kreatur angreifen. Der Gegner kann nicht blocken, weil die Kreatur ja fliegt. Und bevor dem Damage spielen wir Stolen Uniform und dann hauen wir ihm halt einfach mal 13 Damage rein oder so.
Ja.
Und das kann ich tatsächlich auch in sowas wie Pioneer sehen. Und da bin ich halt hart drauf gespannt, was damit passieren kann. Weil ich glaube tatsächlich, dass man damit auch richtig coole Surprise Equipment-Decks einfach bauen kann.
Total. Also das Ding ist bei Pioneer Hammer Time, man war irgendwie immer so ein bisschen auch in Rot, weil ich glaube, das andere, was wir hatten, war sowas wie Magnetic Theft oder sowas, so von wegen Target Creature gets attached to an Equipment oder sowas. Das jetzt mit Blau zu kombinieren, würde das Ganze ein bisschen mehr sicherer machen, weil du könntest halt ne Spell Pierces spielen, du könntest Counterspells spielen, du kannst dich mehr auf Combo versichern.
Du hast so Sachen wie eine Kreatur kriegt Hexproof und eine +1/+1 Marke, sie wird enttappt und so weiter und kannst sie halt auch besser beschützen, als du es mit Rot kannst.
Ja. Und dahingehend muss ich auch sagen, ist Stolen Uniform sowohl, wenn Hammer Time in Pioneer zum Beispiel auf einmal viral gehen sollte oder richtig krass viel gespielt wird, ein ganz guter Counterplay gegen das Deck, aber auch halt ein ganz guter Enabler. Und ich glaube, das wird halt primär. Also natürlich so ein bisschen die Idee, du bekommst halt nur Kontrolle über das Equipment bis zum Ende des Zuges, deswegen diese zweite Clause von wegen, wenn du die Kontrolle verlierst, wird es unattached, weil theoretisch hindert dich nichts daran, ein gegnerisches Equipment an deiner Kreatur zu haben, außer er, ne, unequipped ist. Aber im Endeffekt ist das eine Hammerkarte für halt gerade ein Mana. Ist das schon, kann das schon viel Schaden anrichten, da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja.
Meine nächste Karte ist zugegebenermaßen nicht, auch nicht super relevant für, oder andersrum, ist wie Sephiroth nicht super relevant für Constructed, aber in speziell einem Commander-Deck von mir. Und zwar ist das Summon Knights of Round. Ist ein 8-Mana, 6 generische und doppelweiß für eine 3/3 Enchantment Creature Saga Knight mit Indestructible und hat 5 Lore-Counter oder 5 Chapter. Von 1 bis 4 kreieren wir 3/2/2 White Knight Creature Tokens. Und auf der 5. Ultimate End, other creatures you control get +2/+2 until end of turn. Put an indestructible counter on each of them. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, Mensch, sind wir weit gekommen von History of Benalia.
Ja, ja, vor allem auch mit dem Stil von der Summon, einfach von der Saga. Der Stil ist ja auch sehr ähnlich mit diesem Typen, der da so steht und so.
Und
ja.
Genau, und das ist halt krass, vor allen Dingen, es ist eine Kreatur. Das heißt, das Commander Deck, über das ich geredet habe oder von dem ich rede, ist Zeta Jabari, der halt eben
das Night Deck.
Ja, genau, das das Night Deck auf jeden Fall. Der eben, also Zeta Jabari auf Sal 4, 4 Mana 4-3, wenn der Combat Damage zu einem Spieler macht, kann ich Target Creature Card from a Graveyard to the Battlefield bringen. Und das ist eine Creature Knight. Also easy peasy. Den einfach in den Friedhof hauen, dann Zeta Jabari angreifen, der hat fliegend First Strike, dann kannst du den direkt rausholen, kriegst drei weiße Ritter dazu, dann für die nächsten drei Züge weitere drei Ritter. Du kannst halt in den Zwischenzügen, also von Chapter 2 bis 4, jede Runde mit dem für 3/3 Indestructible angreifen. Und dann dieser Finisher, der sollte das eigentlich schon zu Ende bringen. Also gerade,
dass die Ritter nicht, auch noch dann ist sie im Friedhof. Genau, und wenn nicht, dann ist sie im Friedhof und du kannst sie wiederholen.
Genau, genau. Also ich fand Knight of Round, Summon Knight of Round ist halt so eine Mischung aus aus History of Benalia und der Moon, wie heißt der, Moon Calamity Cavalier oder so? Dieser quasi weiße Crater of Behemoth aus Dingens, ne? Und das ist halt schon, wo ich dann dachte, okay, krass. Also Ritter bekommen hier einiges an Support und mit Summon Knights of the Round auch einen absoluten Finisher.
Absolut. Deswegen eine sehr, 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 sehr coole Karte. Sie ist natürlich erstmal in fast allen anderen Decks viel zu teuer, es sei denn, man spielt sie mit Show and Tell rein oder ähnlichem Kram. Aber ich kann gerade auch sehen, dass genau solche Aktionen damit gemacht werden können. Oder was ich auch sehen kann, ist genau dasselbe, was du gerade gesagt hast, mit Enchantment, die in den Friedhof zu hauen und dann so Friedhof wieder ins Spiel zu bringen und so weiter. Oder zu reanimaten, ist auch einfach eine sehr, sehr gute Option. Und ich glaube tatsächlich, dass sie so als eine Art Finisher, Allround-Finisher ganz gut einfach in vielen Commander-Decks so mal hier und da Platz finden wird tatsächlich.
Total. Also es ist halt Army in a Can. Du willst es natürlich in keinem Fall casten. Also 8 Mana ist auf jeden Fall zu viel. Aber halt, dass sie auch noch indestructible ist, das macht es halt dann auch noch ein bisschen schwieriger, selbst mit sowas wie Disenchant zu arbeiten. Und halt, du kriegst halt 3, 6, 9, 12 Knights, die dann alle +2/+2 indestructible kriegen und die bleiben ja noch danach. Also ich könnte es selbst sehen so als ein längeres Finish-Ding, wenn irgendwie Atraxa zu unattraktiv wird als Reanimation-Target. Aber muss man natürlich gucken, ob das halt dann der Value über Time das halt überhaupt bringt. Aber ja, Summon of the Night Round ist auf jeden Fall eine Karte, auf die ich einen Blick habe.
Oh ja, absolut. Super, super verständlich.
Was ist denn deine letzte Karte für heute?
Meine letzte Karte für heute ist tatsächlich eine Karte, die ich, als ich gesehen habe, mich sehr gefreut habe, als dass sie gespoilert wurde. Wir müssen natürlich damit enden, dass es eine weiße Kreatur ist, aber in diesem Fall weiß-blau. Und es ist Hope Estheim. Und Hope Estheim als 2-Mana, 2-2 Human Wizards und Lifelink ist schon sehr, sehr stabil gebaut. Für 2-Mana, 2-2 mit Lifelink ist schon nett.
Ist eine gute Raid auf
jeden
Fall.
Und zu Beginn des Endsteps mildt jeder Gegner X Karten, wobei X die Anzahl an Leben ist, die man bekommen hat. Und wir haben in diesem Set so viele Sachen, die Leben geben in Weiß, die Leben Life Gain verdoppeln und. Und wir kennen das alle, im Commander gibt es auch tausende Leute, die Leben bekommen. Wir hatten mal diese ganz lange Zeit lang von Lifelink, Valkyries oder was nicht alles. Also das war eine sehr gute Karte. Und wenn man das jetzt noch kombiniert, dass man nicht nur selber sehr viel Leben bekommt, sondern beim Gegner auch anfängt, sein Deck zu zerschreddern.
Ja.
Und er unter zwei gleichzeitigen Druckbedingungen ist, er muss sehr viel Damage sehr schnell schaffen, darf aber auch sein Deck nicht aus den Augen verlieren, finde ich das schon ziemlich geil.
Voll. Und ich finde auch von der Art und Weise, wie der gekostet ist, also wirklich ein 2-Mana 2-2 mit Lifelink, der ja selbst schon mal gut loslegen kann, das ist ja schon mal ein solider Start. Und wir haben auch so Sachen noch drin, wie den Jace, der auch mit der Minus-Ability mal x Mil so viel, wie du Loyal-Tierer quasi reinzahlst. Oh ja. Also, wenn du es schaffst, ihn zu spielen, ein paar richtig gute Lifelink-Effekte zu haben oder so Life-Gain-Effekte und selbst so Trash-Commons, wie wir es früher genannt haben, so halt so 3-Mana-Gain, 8 Leben oder so. Also, was du eigentlich im Constructed gar nicht spielen würdest, wenn du dann halt eben mit durch ihn eben so viel millen würdest oder den Gegner eben ausmillen könntest und dann noch Möglichkeiten hast, so das Millen zu verdoppeln oder halt regelmäßig live zu gain, dann könnte ich das schon sehen, dass das sehr schnell auch eskalieren kann. Also Ich glaube, ja, der ist schon ein ganz gutes Piece für so ein, also entweder ein Commander für so ein Azorius Mill oder halt auch in Constructed. Ach, cool. Also ja, könnte ich voll sehen.
Also ich sehe ihn vor allem in Constructed tatsächlich auch. Natürlich Azorius Mill, mega cool, dass wir das auch mal spielen können.
Ja.
Ist mir so gar nicht reingekommen. Als Commander natürlich auch mega cool. Mhm. Aber halt auch so in einem Constructed, weil das Problem von Mill-Decks ist ganz oft, dass man einfach out-aggroed wird.
Ja.
Und das passiert hier halt nicht.
Ja.
Genau, Lifelink ist einfach ein guter Konter zu out-aggroen.
Ja. Ja, definitiv. Also sehr, sehr spannender Pick. Hätte ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ist auch von Final Fantasy 13, was ich jetzt auch so ein bisschen im Hintergrund mitbekommen habe, was da so alles abging. Aber ein sehr interessantes Kartendesign. Also einfach diese Mechaniken zu mählen und halt auch diese Farben einfach zu nehmen. Okay, Lifelink von Weiß und dieses Mill von Blau einfach zusammengeführt. Hier hast du ein neues, cooles Kartendesign. Also ziemlich coole Sache.
Richtig. Auf jeden Fall. Sehr, sehr nice.
Meine letzte Karte ist ebenfalls eine weiße Kreatur, aber diesmal mit Rot kombiniert.
Yes! Oh,
wieder
wie immer.
Klischee erfüllt. Ist auch eine Rare. Nice. Diesmal ist es Joshua Phoenix Dormant. Ein 3-Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes für ein 3-4 Legendary Creature Human Noble Wizard. Der den Effekt hat, when Joshua enters, discard up to 2 cards, then draw that many cards. Das ist sowas, was Season Pyromancer war es, der das auch gemacht hat, ne?
Ja.
Genau, das ist schon mal.
Season Pyromancer wird nur dafür gespielt.
Das ist schon mal eine gute Baseline, würde ich sagen. Aber dann kann man den für 5 Mana noch tappen und exilen. Und dann kommt er ins Battlefield zurück als seine Rückseite. Die ist Phoenix Warden of Fire. Das ist auch wieder eine Legendary Enchantment Creature Saga Phoenix. Mit den ersten beiden Punkten ist Rising Flame. Phoenix deals 2 damage to each opponent. Ach so, man muss sozusagen, er hat Flying und Lifelink. Das heißt, wenn er Damage dealt, dann gainen wir auch gleichzeitig die 2 Leben. Das heißt, das passiert die ersten beiden Chapter. Die dritte Chapter passiert dann Return any number of target creature cards with total mana value 6 or less from your graveyard to the battlefield. Exile Phoenix and then return it to the battlefield front face up. Das heißt, es ist so ein bisschen wie die phyrexianischen Praetor, die halt in eine Saga flippen und dann wieder zurückflippen. Das haben wir hier mit Joshua Phoenix Dominant schon, nur halt für eine deutlich geringere Kosten. Also dieses 3-Mana, 3-4, Discard, Draw, das ist schon sehr gut
playable. Das alleine ist schon absolut playable. Den einfach im Humans, einfach nur als das ist insane gut. Und wenn man ihn dann im Late Game irgendwie mal flippt, weil man halt mal irgendwie ein bisschen Damage haben will und den dann wiederholt oder so, okay, ganz, ganz sweet. Aber alleine in einem Humans Deck einen 3-Mana 3-4er, der, wenn er reinkommt, bis zu 2 Karten cycelt, ist insane stark.
Ja.
Und wie gesagt, die Return-Seite, es gibt ja einige von diesen ganzen, die sich in irgendwas verwandeln, dann wieder zurückkommen. Das scheint irgendwie so ein Final Fantasy 16-Ding zu sein, keine Ahnung. Aber das ist auch dieser Phoenix ist unglaublich stark mit dem Lifelink, mit dem Damage, dann noch das mit dem Return und dann kommt er wieder und wenn er wieder reinkommt, kann man wieder 2 Karten ziehen, kann wieder abwerfen. Wenn er dann als Phoenix wiederkommt, kann man die Sachen, die man abgeworfen hat, wieder reinnehmen. Es ist eine durchweg stimmige, coole Karte.
Definitiv. Und ich kenne ihn auch als halt einfach so als Utility-Piece. Nicht mal konkret in einem Deck. Also du hast natürlich Humans gesagt, wo der natürlich super geil drin ist. Aber natürlich auch andere Karten reanimiert, die er nicht selbst gemillt hat oder nicht selbst discardet hat. Und ne, das ist natürlich schon ziemlich gut, aber der könnte auch einfach halt so ein Utility-Piece sein, als halt eine Boros Card Draw, dass du halt dann einfach Länder discarden kannst und wieder Karten ziehen kannst. Wie häufig hat man das mit einer Fable of the Mirrorbreaker gemacht? Und das ist halt dann auch so ein Ding. Ne? Es ist halt gewisserweise eine Kreatur, die so diesen Fable of the Mirrorbreaker 2 Chapter hat, aber danach halt eben noch diesen potenziellen Finisher mitgibt. Zugegebenermaßen braucht man dafür 5 Mana, was nicht wenig ist. Und es hat keine Protection von sich aus, also es ist ein bisschen Investment, aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Und ich glaube, Joshua hat aber durchaus Potenzial, Play zu sehen. Aber ja, das soweit unsere Top-Karten. Wie ist denn dein abschließendes Fazit von Final Fantasy, bevor wir unsere Hände an die Karten selbst bekommen? Hast du Bock drauf? Oder?
Ich habe Bock auf die Commander-Decks. Ich sag's mal so neutral, wie es nur irgendwie kann. Ich finde dieses Beyond-Reprint-Set-Ding einfach ganz, ganz gruselig. Die meisten davon auch nicht hübsch. Und das Main-Set hat jetzt bisher so ein paar coole Karten, die wird sie auch gehighlightet haben, aber nichts, was mich so komplett triggert, wo ich sage, boah, das wird unglaublich cool oder da habe ich so Bock, was drum zu bauen. Mhm. Sondern es sind gute Karten, es sind starke Karten, es sind interessante Karten, die halt komplett neue Spielstile aufbrennen lassen. Ich bin gespannt, was es mit Pioneer tut, weil es halt sehr, sehr viele Humans drin hat und ich da so ein bisschen drauf gespannt bin, ob das eine Auswirkung auf Pioneer einfach hat. Mhm. Aber ansonsten bin ich halt eher bei dem Punkt, wo ich sage, ja, Commander-Decks, die sind cool.
Ja, ich habe so ein bisschen das ähnliche Problem, was ich mit Outlaws of Thunder Junction hatte, dass so viele Legendaries, die alle darum buhlen, selbst gebrewt zu werden. Also sehr viele Karten, die wir jetzt auch genannt hatten, mit Sephiroth oder ne Joshua oder ne Hope auch. Das sind alles potenzielle, oder auch Vivi, wie bei den Honorable Mentions, das sind alles Karten, die kannst du super in Commander bauen. Und dann denkst du so, okay, wie kann ich im Commander-Deck drumherum bauen? Deswegen fällt es mir schwer, das so in Constructed zu sehen. Und da fehlt mir noch so ein bisschen die Identität, vielleicht auch im Limited. Also was will denn Final Fantasy so mit den Farben und mit den Ideen so machen? Und da habe ich noch nicht so ganz den Durchblick. Wahrscheinlich ist es in den Kartentexten, kann man sich das erarbeiten. Aber zum Zeitpunkt jetzt, wo wir die Preview-Season, wo wir jeden Tag neue Karten bekommen, mehr oder weniger abgeschlossen haben, fehlt mir diese Information noch ein bisschen. Aber es wird so mit der Erfahrung kommen, mit den Limited-Erfahrungen kommen, die man da eben macht. Und halt, wenn wir die Karten dann auch in den Fingern haben. Deswegen das soweit zu Final Fantasy von uns. Aber wie seht ihr das mit Final Fantasy? Habt ihr Bock auf ein paar Karten? Was sind eure Favorites aus dem Set? Und werdet ihr ein bisschen was rippen? Macht ihr Pre-Release? Wollt ihr euch Karten schon vorbestellen für die Constructed- oder Commander-Formate? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einem sehr spannenden Artikel, der nicht wirklich neu ist, aber trotzdem ein Thema ist, was wir immer mal wieder gerne besprechen. Und zwar, welcher Magic the Gathering-Spieler bist du? Und damit meine ich nicht, welche Farben spielst du oder ne, was für Formate spielst du, sondern von der Herangehensweise an Magic. Und es gab einen Artikel, es gab eine Herangehensweise von Mark Rosewater, die 23 Jahre alt ist, teilweise auch schon mal Artikel bekommen hat. Aber wir haben jetzt am 26. Mai einen neuen Artikel bekommen von Mark Rosewater mit The Three Magic Psychographs, was so intern nutzen sie das, um eben Spieler zu kategorisieren und Karten zu designen für verschiedene Spielertypen. Wie bist du denn auf diese Begriffe zum ersten Mal gestoßen? Wir haben ja schon gesagt, das ist ein bisschen ein älteres Konzept, das kennt man auch schon so, das hat man auch vielleicht schon mal in einem Local Game Store irgendwie gehört, das ist sehr spiky oder ach, du bist so ein Timmy oder sowas. Wie war deine erste Berührung mit diesem, mit dieser Idee?
Es gab 2004 oder 2005, so rum war das letzte Mal, dass es noch die Karte Fakt gab. Das ist eine Zeitung gewesen, wo man über Magic the Gathering oder auch One Piece the Card Game, ja, falls was, also damals schon das alte Kartenspiel oder Duel Masters oder Pirates of the Caribbean. Es gab tausende Kartenspiele. Und diese Karte Fakt hat über diese ganzen Kartenspiele drüber berichtet, über alles Mögliche. So World Championship, Pro Tour, Yu-Gi-Oh!, Spellrule, alles Mögliche. Alles Mögliche, was es gab. Und dort gab es einen Test drin, der genau das mal getestet hat, welcher Spieltyp bist du. Und da war das schon ein Ding, weil damals war es dann schon so, dass man halt die drei Spielertypen oder Spielerinnentypen, die man halt damals hatte, damals nur Spielertypen, da hat man noch nicht so krass darauf geachtet, eben ausgesetzt. Man hat gesagt, okay, wo bist du denn? Wo gehörst du denn hin? Also so Tests gab es da andauernd in dieser Zeitschrift auch so, welche Gilde bist du und. Und da bin ich das erste Mal auf dieses Spike, Timmy und auf den Johnny gekommen.
Ja. Und ich finde das eigentlich auch sehr eine spannende Angelegenheit. Und es gibt dazu auch sehr spannende Podcasts vom Drive to Work Podcast, wo Mark Rosewater noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe geht, was dabei im Hintergrund war, auch zu welcher Zeit das geschaffen worden ist. Ist eine etwas ältere Herangehensweise, aber ich finde es ganz schöne Umschreibung, wie sich Magic-Spieler so fühlen. Und ich glaube, die Idee ist auch, dass jeder von uns so ein bisschen was von allem hat. Also jeder ist so ein bisschen Timmy Tammy, jeder ist ein bisschen Johnny Jenner und jeder ist so ein bisschen Spike. Aber man hat unterschiedliche Faktoren. Also ich habe zum Beispiel unterschiedliche Eigenschaften beim Commander-Spielen, wo ich schon eher so Timmy bin, wo ich so sage, hey, ich will eigentlich dumme große Kreaturen aufs Board klatschen oder fette Spells hauen und halt eben so viel rumhauen, wie es geht, während ich halt bei Pioneer oder ne, Standard oder Modern, wie auch immer, eben eher natürlich Spike bin und eher mein Wissen glänzen möchte über das Metagame, über Karteninteraktion und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, um sich das so ein bisschen so vorzustellen. Es ist ein Spektrum und nicht eine Kategorisierung, wo man sich sagt, ich bin ganz klar der und ich bin ganz klar der. hast du eine andere Meinung dazu?
Es gibt den Test von damals, für den Test von heute habe ich mal, also es gibt den offiziellen Wizard of the Coast Test nicht mehr. Mhm. Den gab es mal auf der Webseite. Und den gibt es nicht mehr. Aber damals war ich zu fast 100% Spike. Also, was die genau bedeuten, kommen wir jetzt gleich zu. Und ich habe eine Webseite gefunden, die bei der EHMatch, die diesen Test immer noch anbietet. Mm, und ich habe den mal durchgeführt. Und ich bin immer noch zu 100% Spike.
Ja.
Und so dieses Timmy und Johnny ist nur minimal ausgeprägt, bis halt so gar nicht da vorhanden. Mhm. Und halt so auf dieses obligatorische 1 gesetzt, weil man kann nicht auf 0 gehen bei dem Test.
Ja.
Und die haben noch so ein bisschen andere Begriffe reingeführt, weil mit der Zeit kamen natürlich auch andere Leute mit rein, die dann halt zum Beispiel Melvin oder ein Walters oder so.
Ja.
Oder den Architekten. Und das Einzige, was so ein bisschen neben dem Spike so ein bisschen ausgesetzt, ist der Diplomat, weil ich liebe es im Commander, weil das ist der einzige Grund, für Commander zu spielen. Die Leute fragen so, wenn du jetzt in den Combat gehen dürftest, wen würdest du denn angreifen?
Ja.
Und das ist so das Einzige, wofür ich Commander mal spiele. Aber ansonsten bin ich halt komplett 100% Spike und da kommt halt auch sonst nichts dran. Deswegen, ja, es gibt Leute, die in verschiedenen Formaten verschiedene Habits haben und verschieden sich ausleben.
Ja.
Es gibt aber auch Leute, die sehr stark immer auf dieselbe Schiene gehen, egal was sie spielen.
Ja, definitiv. Also, ne, wie ausgemerkt das ist und inwieweit man das in so einem Test auch feststellen kann, ist natürlich dahingestellt. Ja. Aber lass uns mal auf die verschiedenen Kategorisierungen eingehen. Fangen wir mal an mit Timmy und Tammy. Wie würdest du jemandem das Konzept von Timmy und Tammy erklären, der jetzt so keine Ahnung da hat, worum es jetzt eigentlich geht?
Genau. Timmy Tammy geht es nicht darum zu gewinnen. Timmy Tammy geht es nicht darum, den Tisch zu beeindrucken. Timmy Tammy geht es darum, selber in sich Spaß zu haben und gigantische, große Sachen zu machen.
Mhm.
Timmy wurde damals immer beschrieben als der Mensch, der einen Wolkenkoloss gespielt hat, also eine 10-Mana-13-13-Kreatur und sich darüber freute, seine 10-Mana-13-13-Kreatur auf dem Feld ist. Und es geht nur darum, große Spells, große fantastische Schlachten oder sowas einfach vor sich zu haben. Das sind auch meistens die Leute, meiner Erfahrung nach, die zum Beispiel in Pen and Papers eher hingeht und so dicke, richtig bepanzerte Krieger spielen und sowas in dieser Richtung machen und eher so dieses Fantasy, große Sachen und dann sehr große Effekte, die einfach nur Spaß machen, aber nicht das Board groß beeinflussen, sondern eher für sich selber das Ganze so ein bisschen Spaß haben.
Also Mark Rosewater beschreibt das Konzept so ein bisschen, ne, der Fokus auf aufregende Karten und vor allen Dingen auch die Fantasie, Magic zu spielen. Also ein Lightning Bolt oder ein Fireball ist halt was du normalerweise eben nicht kannst. Also hier geht's wirklich darum, Skills zu nutzen oder sich Sachen vorzustellen, die man normalerweise nicht machen kann. Und er sagt dann auch, ne, if you're designing for a Timmy or Tammy, you want to make cards that allow them to do something they can't normally do. Das kann halt eben eine große Kreatur sein oder ein großer Spell, wo man eben excited ist, dass man das eben resolved. Und das kann halt auch ein Hellkite Dragon sein oder ein anderer großer Effekt. Und ich finde dabei auch mal ganz schön, in den Unsets wurden teilweise diese Konzepte schon mal in Kartenform auch gebracht. Und der Unset Timmy Power Gamer ist eine 4-Mana 1-1 Legendary Creature Human Gamer mit der einfachen Fähigkeit, für 4 Mana kann man eine Kreaturenkarte von der Hand aufs Spielfeld bringen. Und das ist halt genau die Idee. Hier ist mein Emrakul oder hier ist mein, weißt du, irgendeine große Kreatur, Blightsteel-Kolossos oder so. Und das ist halt dann so ein bisschen mehr das Spielen für diesen Wow-Effekt und für das habe ich normalerweise nicht. Und ich kann auf jeden Fall bei mir beobachten, dass ich das definitiv auch in Commander habe. Wir hatten jetzt letztes Wochenende hatten wir ein paar Runden Commander gespielt und ich spiele das Alania Otter-Deck, was halt auch Spells kopiert. Und da halt so ein Molten Psyche oder ein Prison's Dilemma, nicht nur zu casten, sondern auch zu casten und zu kopieren, ist halt einfach ein großer flashy Effekt, wo dann auch so, ja, wo es dann auch erst darum geht, dann zu reden und zu sagen, okay, wie entscheidest du dich oder wie viel Schaden nimmt man jetzt? Was passiert jetzt eigentlich? Und das ist auf jeden Fall so diese Explosivität, die so Timmy und Tammy auf jeden Fall ja angeht. Aber ziehen wir mal weiter zu Johnny und Jenny. Wie sieht's denn da aus?
Johnny und Jenny, tatsächlich haben die so ein bisschen eine Entwicklung gemacht. Wie gesagt, das Konzept der ganzen Idee dahinter, was man so hinter den Playern hat, hat sich ein bisschen entwickelt. Mhm. Auch wie gesagt, es war 2005 schon in den Zeitungen drin, 2013 gab es einen Artikel mit Test und jetzt 2025 gibt's wieder ein Ding. Mhm. Und früher war Johnny eher so Richtung Combo-Player, der einfach nur versucht hat, große flashige Kombos, die sonst keiner kennt, die sonst keiner macht, aufs Board zu hauen. Es muss nicht effizient sein, es muss nur das sein, was man als Kombination so nie gesehen hat. Und es ging nicht darum, dicke, starke, einzelne Karten zu spielen, sondern die Synergieeffekte zu sehen. Etwas zu sehen, was sonst keiner gesehen hat.
Ja.
Und dieses, wir haben sie liebevoll, das soll jetzt nicht abwerten oder böse gemeint sein, früher Special Little Snowflakes genannt, weil es war genau das. Sie wollten halt sich selbst und ihre Identität ganz speziell innerhalb des Spiels, also nicht nur des Games an sich, sondern auch mit Deckbuilding, Auswahl von Karten und so weiter und so fort, komplett eigen kreieren und halt ein Individuum darstellen, das wir natürlich alle sind, keine Frage, aber da geht's mehr um die Aufmerksamkeit des Tisches im Vergleich zum Timmy, der halt einfach nur sich selber so in sich reinfreut, so, oh, ich habe gerade eine geile Karte gespielt. Mhm. Hier geht's darum, sagt, hey, guckt, wer ich bin und guckt, was ich kreiert habe.
Ja, das ist halt, wie auch Mark Rosewater schreibt, so ein Fokus auf Identität, Selbstdarstellung durch ungewöhnliche Decks oder Artworks, entweder im spielerischen Sinne, wie hochkomplizierte Combo-Decks, die am Ende einen minimalen Effekt haben, der aber trotzdem das Spiel beendet, aber auch in Artworks oder in Artist Credits, in Namen. Er schreibt hier im Artikel das Beispiel von Shatter, wo der Tin Man von Wizard of Oz so dargestellt wird. Und wenn man darauf achtet, wenn man ein großer Wizards of Oz-Fan ist, halt nur dieses Shatter zu verwenden zum Beispiel. Das hat er so ein bisschen da als Beispiel genommen. Aber zum Beispiel bei mir auch, ich spiele ganz gerne Mixed Matched Basic Lands, was für manche Leute ein absolutes No-Go geht, weil, oh nein, man verrät ja so ein bisschen Prozentpunkte, welche Karte man auf der Hand hat und so. Mir ist das egal, ich will eigentlich chaotisch wie möglich sein und das ist halt so eine typische Jimmy-Eigenschaft oder Johnny oder Jenna-Eigenschaft, wo es halt darum geht, ich spiele das, weil ich Bock habe, entweder meine Lieblingsbasics zu spielen aus den verschiedenen Sets oder einfach halt was damit auszusagen. Oder seit Jahren nutze ich in Pioneer ein Old Border, aber White Border Duress. Weil Duress kannst du eigentlich immer am Sideboard spielen und da dachte ich mir, ich hole mir irgendwann mal eine richtig schöne Version von Duress und spiele die auch da durchgehend. Einfach nur, weil ich das Artwork mag, weil ich mag, mit alten Karten zu spielen, die aber moderne Effekte haben. Und so kann halt alles Mögliche genommen werden, um sich zu individualisieren. Das kann auch 3D-gedruckte Tokens sein für sein Soldier-Deck oder eine eigene Deckbox, die man kreiert hat, weil sie gerade zum Commander passt. Also alles, was in diese Selbstdarstellung mit reingeht. Und ja, ich weiß nicht, hast du schon mal hast du eine Person vor Augen, wo du sagst, okay, das würde komplett in diese Beschreibung reinfassen?
Ja, habe ich, eindeutig. Also ich kenne eine Menge Teamies, die spielen alle Commander mittlerweile. Aber ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Johnnies kennengelernt. Der Punkt ist bei Johnnies, die versuchen, wenn sie sich zum Beispiel, in meinem Fall, ich bin ja eher im Competitive-Bereich unterwegs, und im Competitive-Bereich verlieren die sich irgendwann, genau weil sie sowas da nicht mithalten können, nicht verstehen, warum sie nicht mithalten können. Sie spielen doch die coolen Kombos, sie spielen doch die coolen Decks oder. Und dann aber nicht merken, dass sie halt Tier 5 mismatched irgendwas spielen und dadurch alles liegen lassen, was sie an Chancen hatten. Und dann halt irgendwann aufhören. Deswegen Johnnies und Timmys sind halt eher Leute, die ich eher Richtung Commander und Casual Play sehe.
Ja, aber könnte zum Beispiel auch sowas sein, wenn du in Pioneer anfängst, also zum Beispiel Pioneer ist ja jetzt auf Arena, aber sind nicht alle Karten auf Arena und dann guckst du dir diese Karten an, die nicht auf Arena sind und versuchst dann darum ein Deck zu bauen. Das könnte auch sowas sein, wo mehr die Motivation dahinter steht, ha, ich hab's geschafft, mit Nicht-Pioneer-Karten quasi da eben reinzugehen. Aber zu guter Letzt haben wir noch den Punkt des Spikes. Darüber hast du jetzt schon viel geredet. Was verbirgt sich denn hinter dem Spike?
Turnierspieler. Turnierspieler, die versuchen, möglichst viel aus dem Spiel herauszuholen. Es geht sehr viel um Prozente, Analysen vom Spiel, Deckoptimierung, Optimierung des eigenen Spielstils, Anpassung des eigenen Spielstils und Verbesserung in der Welt von Magic. Und das nicht nur auch im Gameplay, sondern auch zum Beispiel, was ich auch schon öfter geredet habe, wenn Leute eine Karte ziehen und einen Spell ziehen, der reanimiert, und diesen Blick auf den Friedhof, das sowas sein zu lassen oder beim Gegner zu lesen, ah, okay, du hast einen Reanimation-Spell gezogen, dann in deiner Versorgungs- oder End-of-Draw-Step exile ich deinen Friedhof oder sowas, nur weil du dich verraten hast, weil du kurz nach unten rechts geschaut hast. Mhm. Und solche Sachen, sowas mitzunehmen, so dieses Ultra-Kompetitive, die Leute, die wirklich alles versuchen, aus diesem kompetitiven Teil von Magic rauszuholen, das sind Spikes.
Genau, und Mark Rosewater formuliert das so ein bisschen mit einem Fokus auf Talententwicklung durch Magic. Er hat da so 6 Steps, die relevant sind, wo es halt sehr viel Wissen vorausgesetzt wird, wo es um eine gewisse Bestrebenheit geht, auch so einfach das Spiel auf einem anderen Level zu verstehen, eine Analyse, auch das Gedächtnis zu haben, ne, was für Decks werden gerade gespielt, was für Karten spielen diese Decks, eine Entwicklung, man verbessert sich als Spieler und will auch gar nicht, sag ich mal, ne, for fun spielen, sondern nur zum Gewinnen, eine Planung, Strategie oder auch Interaktion, dass man all diese Themen irgendwie auf dem Feld oder dass man diese sich im Blick hat, um halt eben ja, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Und ein Spike sieht Magic mehr als Opportunity, sich weiterzuentwickeln und zu verbessern, als dass es halt wirklich um das Spaß am Spiel geht, um es jetzt mal knaller zu sagen. Natürlich macht's Spaß und daraus wird der Spaß gesehen, aber sag ich mal, ein 3-Mana-Riesen-Dino, der 6-6 ist oder sowas, wird mehr für die Zahlen gesehen, als dass es ein krasser, großer Dino ist. Sondern genau, mehr,
du ziehst deinen Spaß halt aus anderen Sachen. Also genau, das ist, ja. Timmys und Tammys freuen sich, ich habe was Dickes gespielt, was vollkommen okay ist. Also sorry, wenn ich das manchmal so sag, aber für mich sind so Leute, die so, ich habe ein Big Dino gespielt. Die freuen sich super fein, wenn ihr so seid, bitte, bitte gönnt euch. Das soll jetzt nicht böse gemeint sein. Ich muss das immer wieder dabei sagen, weil manche Leute mir das vorwerfen. Ja. Einer meiner besten Freunde ist ein Timmy, der bis heute sagt, boah, ich liebe es einfach nur dicke Kreaturen aufs Board zu legen. Der Rest ist mir total egal, was ihr macht. Johnnies ziehen halt sehr viel daraus, dass sie sagen, hey, ich kriege Appreciation dafür, dass ich sowas Cooles gemacht habe, dass ich anders bin. Mhm. Und Spikes ziehen halt sehr viel daraus, dass sie sagen, hey, ich habe das Spiel auf einem anderen Niveau kennengelernt oder ich spiele das Niveau anders, oder sie freuen sich darüber, wenn Kleinigkeiten einfach die Mini-Prozente, ja, die sie sich irgendwie ersetzt haben oder aufgesetzt haben, auf einmal zu einem Erfolg werden und sie deshalb in einem Competitive Environment auf einmal besser sind, wie jemals gegen sie sonst immer verloren haben. Genau. Und sonst, dass sie merken, ah, das hast du dich angesetzt. Und das sind so die 3. Also Spaß haben wir alle an Magic, aber ja, halt an verschiedenen Aspekten von Magic. Das macht Magic ja auch so groß.
Ja, genau. Und halt ein Spike, der würde halt dann auch beim Deckbau mehr drauf achten, was ist gerade gut in der Meta und wie kann man sich gut halt eben aufspielen. Und das ist halt eben das Ding. So ein Timmy würde sagen, Riesenfeuerball, mein ganzes Mana da rein und ich baller dir die Fresse weg. Und ein Spike sagt, Spellpierce. So. Und das war's dann halt dann auch schon mit quasi diesem großen, aufgeblasenen Konzept. Aber es ist halt spaßig, sich da so ein bisschen selbst drin zu finden, weil auch, ich würde sagen, ich sehe schon viele Aspekte in vielen verschiedenen Versionen, in diesem psychologischen Profil irgendwie mit drin. Find's aber auch super spannend, mich halt eben mit dem Magic, was über Magic gesponnen ist, quasi auseinanderzusetzen. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis, hört gerne mal in Drive to Work Podcast rein von Mark Rosewater, wo er auf die einzelnen Projekte reingeht. Schreibt uns in die Kommentare gerne oder ins Discord, welcher psychologische Typ von Magic ihr seid. Vielleicht ist es ja auch prozentual so ein bisschen. 20% Timmy, 30% Johnny, aber 50% Spike.
Lass uns doch mal den Test unten in der Videobeschreibung und in den Shownotes verlinken. Ja. Können die Leute auch den Test machen. Wenn ihr einen Test macht, schickt uns den auf dem Discord, yes, schickt uns den bei Instagram, verlinkt uns in der Story oder sonst was.
Sehr
einfach
gerne
mal zu sehen, was machen denn unsere Community so aus? Es würde mich super, super, super stark interessieren. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe den Test gemacht. Ich bin halt bei 100% Spike gelandet. Ein bisschen Diplomat und der Rest ist komplett, ja, non-existent. Und ja, das wäre super interessant für uns auch einfach.
Total. Welcher Magic-Spieler seid ihr? hier, schreibt uns gerne in den Discord mit Screenshot gerne oder halt bei Instagram, yes, gerne vertaggen. Aber damit und mit Blick auf die Zeit sind wir auch schon am Ende von Folge 294 von Radio Ravnica. Heute kein Ask Us Anything. Wenn ihr uns aber in Zukunft Fragen stellen wollt, kommt gerne auf den Discord, schreibt uns da die Fragen rein. Nächste Woche wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit sein. Da werden wir auch unterwegs sein. Deswegen gerne Fragen schon mal reinstellen, da können wir sie zeitnah beantworten. Wenn ihr uns supporten wollt, gerne bei YouTube abonnieren, gerne in einen der Streams von Mark reinschauen. MTG Blacksets ist da eben die Adresse. Und wenn ihr uns supporten möchtet, darüber hinaus monetär, dann können wir gerne sagen, schaut mal bei den Getränken von Holy vorbei, bei weareholy.com/radioravnica und ihr spart Geld mit den Codes Ravnica10, 10% und Ravnica5, 5 Euro auf euer Ersteinkauf. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, dann schaut vorbei bei patreon.com/gamery und haut da ein bisschen was in euren Tier, der eben zu euch passt, eben mit rein. Und hier zum Beispiel die Goldunterstützer werden namentlich im Podcast erwähnt. Das sind Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarder, Lulz, Nico K., Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.